Ciao und herzlich willkommen zu Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich den Andreas Etz bei mir zu Gast. Der Andreas ist eins der vier Buchherausgeber zum Thema Selbstorganisation in KMUs. Andreas, herzlich willkommen.
Ciao Stefano und herzlichen Dank, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf.
Danke für deine Zeit, Andreas. Hast du noch für Zuhörerinnen und Zuhörer Ergänzungen oder weitere Informationen zu dir?
Danke, gern, ja. Ich arbeite bei Invico. Das ist eine Firma, die klassische Treuhanddienstleistungen anbietet. Wir haben auch noch Dienstleistungen im Trust-Bereich und in der Unternehmensberatung. Dann bin ich neu in Ehrenämtern tätig, unter anderem beim SGO-Verein. Und dort darf ich Community of Practice in Unternehmensentwicklung leiten. Und aus dieser Community of Practice, beziehungsweise aus der SG heraus, ist auch das coole Buch, das du moderiert hast, entstanden. Und ich freue mich sehr, dass ich heute etwas daraus erzählen darf. Und natürlich auch so ein paar eigene Ansichten über Selbstorganisation.
Ganz genau. Hilf uns doch mal schnell auf die Sprünge. SGO, einfach, dass jeder weiß, was das für eine Organisation ist.
Ja, das SGO steht für Schweizerische Gesellschaft für Management und Organisation. Das ist ein Verein, der schon sehr lange gibt, über 50 Jahre. Und die bieten ganz tolle Anlässe. Es geht immer rund um das Thema Organisation, Management. Wir haben da verschiedene Gefäße, machen auch verschiedene Events. Es lohnt sich in jedem Fall mal auf die Website zu gehen, sgo-verein.ch, dort mal 30 Güchseln. Vielleicht kommt dann mal die eine Zuhörerin oder der eine Zuhörer mal an ein Event, das ich organisiere.
Ja, wer weiß. Ja. Wir werden die Informationen sicher in die Shownotes packen. Andreas, heute reden wir noch über das Thema Selbstorganisation. Was ist Selbstorganisation eigentlich für alle, dass alle mal den Kontext verstehen?
Ja, da könnte man natürlich den Rahmen sprengen. Also für den Podcast wird wahrscheinlich nicht eine rein wissenschaftliche Erklärung irgendwie lange. Ja, Selbstorganisation vor allem fokussiert auf den Business-Kontext ist natürlich ist eine Organisationsstruktur. Also wir verändern früher die klassische Hierarchie, wo man top-down geführt hat. Das verlagert sich in eine Organisationsform, wo man mehr Kompetenz bekommt, wo man als Team funktioniert, wo sich ganze Ausgangslagen ändert, wo man technologische Hilfsmittel dazu nimmt. Das hat sich jetzt ja auch alles beschleunigt, auch unter anderem durch den Umstand, dass eine Pandemie war. Das hat so einen richtigen Boost gegeben am ganzen Thema. Also Firmen und auch ganz wichtig, und ich denke, das werden wir noch näher behandeln, ist, was für eine Bedeutung und Rolle der Führungskräfte zukommt in der Selbstorganisation. Weil, und das ist ganz wichtig, das liegt mir am Herzen, da das allgemeine Missverständnis, dass Führungskräfte wegfallen oder weniger Aufgaben haben, das ist ein totaler Irrglaube. Führung ist viel, viel mehr gefordert mit dieser neuen Organisationsstruktur, als sie es noch dazu mal war.
Mir ist mal mitgeteilt worden, dass Kompetenzen in einem anderen Podcast, den ich aufgenommen habe, eigentlich das Ziel der Kompetenzen ist, irgendeine Wirkung zu erzielen. Inwiefern hat jetzt die ganzen Kompetenzen einen Zusammenhang auf die Selbstorganisation oder anders gefragt, kann ich ohne, dass ich Kompetenzen definiere, keine Selbstorganisation führen oder aufbauen?
Ja, es ist eine gute Frage, by the way, gut vorbereitet. Es ist nicht ganz pauschal beantwortbar. Also Kompetenzen sind nach wie vor sehr, sehr wichtig. Sie müssen auch definiert sein. Also es folgt immer noch ein klares Regelwerk. Es ist aber auch so eine gewisse Emergenz von der Entwicklung der Selbstorganisation erkennbar. Also Kompetenzen werden innerhalb der Teams quasi auch so wie eine Art wie entwickelt und sie tun sich anpassen am Umstand von der Unternehmenslage zum Beispiel. Also das Unternehmen, das ist sicher auch ein sehr zentraler Punkt, hat immer noch den Kunden im Mittelpunkt. Also jedes Unternehmen, das erfolgreich sein will im Markt, das hat das Kundenbedürfnis. Und jede Struktur, jeder Mitarbeitereinsatz muss sich an dem orientieren. Und durch die Orientierung entstehen natürlich Kompetenzen, zum Teil natürlich immer noch delegiert. Also wie gesagt, eine Selbstorganisation braucht Führung. Es braucht auch das Loslassen von Führungskräften, dass man eben Kompetenzen bewusst Mitarbeitenden abgibt und das fördert. Und ein gewisser Teil entsteht natürlich dann wie so ein bisschen in einer automatisierten Vorgehensweise, indem das die Mitarbeiter etwas erschaffen, nämlich das Ziel von der Kundschaft zu erfüllen.
Also die Kundenzentrierung, die ist nach wie vor unabhängig, ob Selbstorganisation oder nicht. Das ist eigentlich etwas, wo viele Unternehmen sich danach müssen orientieren irgendwo durch, oder? Weil das ist ja dann nachher der betriebswirtschaftliche Aspekt, oder? Weil wenn man die ganze Kette anschaut, dann ist ja der Kunde, also man schafft einen Wert und der Kunde zahlt dann nachher quasi für den Wert und das schließt den Kreis irgendwo durch wieder, oder?
Ja, das kann ich mit dir nur teilen und kann das bestätigen. Ohne Kunden kann man auch keine Mitarbeiter beschäftigen. Es braucht den Absatz von Produkten. Aber selbstverständlich ist der Weg, wie Dienstleistungen oder auch Produkte in Fabrikationsbetrieben unter anderem halt hergestellt werden oder an den Markt gebracht werden, das wird ein bisschen anders strukturiert. Also es wird anders produziert, jetzt eben mit der Kompetenz oder mit der Neustrukturierung von Teams halt, wo Selbstorganisation lebt und dann auch nach dem handelt.
Genau, das heisst eigentlich, wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist Selbstorganisation eigentlich wie das Gegenteil von hierarchischen Strukturen. Also Selbstorganisation, wenn ich das jetzt so in meiner Auffassung interpretieren darf, dann, sie brauchen eine gewisse Struktur, ja, gewisse Vorgaben, ein gewisses Ziel, aber sie organisieren sich selber, wie das Wort schon sagt. Und hierarchisch, ich gebe quasi vor, also top-down, nach hierarchischer Metapher, sage ich jetzt mal, der Chef gibt vor und sagt, ja, mach das und ich führe ihn eigentlich aus. Und bei einer Selbstorganisation tut sich das Team anhand von verschiedenen Rollen und Funktionen selber in dem Sinn organisieren und schauen, dass sie das Ziel erreichen können.
Ja, das geht sicher in die Richtung. Zum Frage beantworten, ob es gerade das Gegenteil von einer klassischen Hierarchie ist, da bin ich persönlich eher vorsichtig. Es kommt auch ganz darauf an, was für ein Betrieb da beleuchtet wird. Ist es ein Grossbetrieb, wo man vielleicht davon redet, dass irgendeine Einheit von dem Grossbetrieb halt Selbstorganisation lebt, oder ist eine Firma, die wirklich durchs Band durch, von zuoberst bis zuunterst, das als Kultur wirklich installiert hat im Unternehmen und halt wirklich das lebt ausnahmslos. Und das muss man schon auch so unterscheiden. Für den Weg, also wie man dann das organisiert und wie man da festlegt, wo sind die Schranken, vielleicht die Leitplanken, sagt man heutzutage sehr gern. Das passiert dann innerhalb und individuell pro Firma und dort sind eigentlich Grenzen sind dort offen. Was ich jetzt auch, wenn ich in Beiträge hinein denke von diesem Buch, auch immer wieder gesehen, ist, dass es nicht den Weg gibt von Selbstorganisation. Und es ist sehr erwünscht, dass man experimentiert, dass man auch mal kann scheitern, also dass man auch lernt, wenn mal irgendwo etwas nicht funktioniert, wie dass man sich das vorgestellt hat. Aus dem heraus kann man dann in der Reflexion raus, kann man dann neue Anlauf nehmen und das wieder und wieder implementieren. Es gibt auch Autoren, die das in ihren Beiträgen sehr gut abbildet, dass man halt auch aus dem Scheitern raus weiterkommt. Es gibt auch Autorin, die ich begleitet habe, die sagt, die distanziert sich vom Begriff Fehlerkultur und wandelt den ab in den Begriff Lernkultur. Und das ist eigentlich noch eine sinnvolle Art und Weise, wie man kann auch eine Kultur in einem Unternehmen kann fördern und halt auch Mitarbeiter befähigen und denen mit auf den Weg geben, dass sie Teil vom Ganzen sind. Und das ist sehr wichtig, dass.
Also das Thema mit der Fehlerkultur, das ist etwas, was bei mir jetzt auch aufgepoppt ist, bevor du es gesagt hast. Und ich glaube, dass die grösste Herausforderung, und auf die würde ich dann nachher noch aus deiner Sicht eingehen, was sie könnte sein, ist unter anderem das Loslassen können. Stimmst du mir da zu? Oder was hat es sonst noch für Herausforderungen? Ich rede jetzt da aus der Praxis raus, wo ich meine Erfahrung in dem Sinn habe, in KMUs.
Ja, absolut. Also da kann ich 100% zustimmen. Ich persönlich, aber auch selbstverständlich Autoren, es hat da wirklich auch wissenschaftliche Berichte, wo das analysiert haben. Und es ist ja so, es ist die Sorge vom Loslassen, wo man halt hat als vor allem halt auch als Patron oder als jemand, wo vielleicht ein KMU aufgebaut hat von der Pike auf. Der hat es natürlich, oder die Person hat es dann natürlich sehr, sehr schwierig, auch emotional, zum halt wichtige Aufgaben halt abzugeben und das Vertrauen schaffen an den Mitarbeitenden. Und die Potenzialentfaltung, die kann nur stattfinden, wenn eben das Loslassen stattfindet. Loslassen heisst ja nicht, dass man Kontrolle verliert. Das verstehen Führungskräfte zum Teil falsch. Sie sind ja immer noch sehr wichtig. Sie geben den Weg vor. Sie sind da, wenn sie sicher gute Leader sind. Und das ist auch sehr wichtig. Das ist zentral, auch in der Selbstorganisation. Man muss Leadership-Qualitäten mitbringen. Und wenn man so kann ein Team aufbauen, wo man auch 100% kann vertrauen und umgekehrt natürlich auch. Also, das setzt natürlich voraus, dass das Team auch dann die Führungsleute natürlich vertraut. Dann ist man sicher auf einem guten Weg und dann fällt es sicher auch viel einfacher, dass man eben loslässt.
Also das Leadership-Thema, das ist effektiv etwas, wo ganz eine grosse Auswirkung kann haben auf die Mitarbeiter. Die Frage stellt sich natürlich immer, wie eigne ich mir die Kompetenzen an, beziehungsweise ist das etwas, was ich mir überhaupt kann aneignen, wenn ich das jahrelang schon so gemacht habe, wie offen bin ich? Ich denke, das ist auch also das ist die auch eine grosse Herausforderung, ja.
Ist vielleicht auch eine Typfrage. Es gibt sicher Leute,
Absolut.
wo das gar nicht können. Das wird es wahrscheinlich auch immer noch geben. Ich denke aber, dass der Anteil in Prozent von diesen Führungsleuten oder Inhaber von KMUs immer kleiner wird. Und ich denke, es ist lernbar. Es ist auch nicht eine Altersfrage. Ich glaube, in jedem Alter kann man den Schritt noch unternehmen. Und da ist es einfach klar, dass man sich das muss aneignen, indem dass man vielleicht irgendwie Teamentwicklungscoaching oder auch Führungscoachings teilnimmt, dass man sich austauscht. Es gibt ja da glücklicherweise sehr viele Gefäße. Also ich will da nicht eine Werbung machen für die SGO, habe ich schon am Anfang gemacht. Aber die SGO bietet auch eben so Events an, dass man auch dort etwas über Leadership lehrt und das muss man dann auch zugestehen. Also oft ist ja auch der Schritt wagen als Chef, zum sagen, gut, ich weiß nicht alles und ich kann mir auch zugestehen, dass nicht wissen, dass das erlaubt ist. Also das ist völlig etwas Normales. Man muss da nicht irgendwie falsche Angaben machen und sich schlechter darstellen, als man ist, indem dass man sagt, nein, ich bin allwissend, ich weiß sowieso alles. Heutzutage werden natürlich Personen, die das so machen, auch eher entlarvt. Das ist tatsächlich so. Darum würde ich da das mit externer Unterstützung machen. Und natürlich wächst man auch in dem, dass man den Kontakt zum Team natürlich hinsucht.
Ja, ich glaube, ein Thema ist natürlich auch, wie wirke ich denn auch auf andere, beziehungsweise, oder ich kann zwar so tun, als ob ich Leadership-Qualitäten habe, aber nicht danach handeln, dann ist es ja, sorgt das für eine gewisse Asynchronität dem Mitarbeiter gegenüber, und das ist dann aus meiner Sicht die Entlarvung, die du jetzt da angesprochen hast. Das merken die Leute, oder? Und irgendwann fängt eine gewisse Distanzierung, findet statt. Und das führt natürlich zu Unruhe in einem Team, das sorgt für Unzufriedenheit und ja, vielleicht irgendwann sogar mal zu Fluktuation. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Für das machen wir ja auch, oder für das ist ja eigentlich auch Selbstorganisation, also unter anderem nicht nur wegen dem. Ist es von Vorteil, oder ist es ein Vorteil? Aber was sind denn wirklich die typischen Vorteile von einer Selbstorganisation?
Ja, es gibt Haufen Vorteile von einer Selbstorganisation. Also das eine, und das ist das Wichtigste, es geht da um die Mitarbeiter motivieren. Also das ist natürlich für jeden Mitarbeitenden ist es natürlich extrem bereichernd, wenn man mehr Kompetenz bekommt, wenn man sieht, dass das, was man tagtäglich leistet, dass das am Schluss auch wirklich selber gestrickt ist, zum grossen Teil. Natürlich reden wir in der Selbstorganisation nicht von Einzelgängern. Das sind in den meisten Fällen, wenn es die Unternehmensgrösse zulässt, sind das Teamleistungen, und nur mit außerordentlichen und wirklich fantastischen Teamleistungen wird dann auch der Erfolg ausgezeichnet. Und weitere Vorteile sehe ich natürlich auch zum Beispiel, wie das die Arbeit organisiert wird. Gerade in der Büroumgebung, also wo man kann orts- und zeitunabhängig kann arbeiten, kann man natürlich auch, und jetzt mache ich ein bisschen so einen Link in Work-Life-Balance, kann natürlich als Mitarbeiter, kann man sich natürlich auch also arbeiten und Freizeit und Familie natürlich, für die Familie haben, kann man sich sehr gut organisieren. Und das ist gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit, wo oft auch beide älteren Teile berufstätig sind und dann noch irgendwie müssen so nebenbei noch organisieren, dass die Kinder irgendwo rechtzeitig in die Schule kommen. Am Abend haben sie noch irgendwie Turnunterricht und alles, aber das ist super. Man kann wirklich man kann arbeiten miteinander, schließt aber nicht aus, und jetzt bringe ich das Gegenkonträr, dass man den Austausch zueinander hat innerhalb vom Team. Und da bin ich einer von diesen Menschen, der sagt, physischer Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen ist einfach immer noch sehr, sehr wichtig. Und für das tut man dann üblicherweise Teamtag zum Beispiel. Bei uns jetzt im Geschäft ist es zum Beispiel der Montag, wo alle im Büro sind. Da trifft man sich, macht man so eine Sitzung und tut die aktuellen Themen miteinander austauschen. Also, es ist sicher ein Vorteil. Das Büro haben wir immer eigentlich irgendwo im Rucksack drin, und wir könnten auch, wenn wir irgendwo im Ausland sind, ob es als Geschäftsreise ist oder für dringende Anfragen sogar irgendwo, wenn man irgendwo in der Ferien ist, kann man auch noch schnell ein wichtiges Mail beantworten. Es gibt gewisse Flexibilität. Es ist aber Vorsicht geboten. In dieser ganzen Flexibilität, die man jetzt da heutzutage hat, muss man natürlich auch einerseits schauen, dass man die gesetzlichen Vorgaben einhält. Also das Arbeitsgesetz ist immer noch gültig, und das hat man auch einzuhalten, auch wenn Vorstöße da sind von gewissen politischen Ecken, um das noch mehr lockern. Ich begrüße das sogar, die Lockerung, by the way, nicht falsch verstehen. Aber man muss natürlich darauf achten, und das ist dann wieder eine Führungsaufgabe, dass Mitarbeiter halt sich dann nicht durchgehend nur an der Arbeit widmen, nur wie sie sich verpflichtet fühlen, quasi 24 Stunden für den Arbeitgeber da zu sein.
Und die ständige Erreichbarkeit ist natürlich eine grosse Herausforderung, das ist ja so. Geht denn Selbstorganisation, oder ist Selbstorganisation eine agile Organisationsform? Kann man das so als agil einstufen?
Ja, die ist sehr anpassungsfähig. Die ist nicht per Definition, ist die einfach gegeben, so wie sie ist. Also die kann sehr dynamisch sein, kann auch reagieren auf äußere Einflüsse, natürlich auch auf innere Einflüsse. für Peaks und was auch immer. Also, man ist mit der Selbstorganisation gut bedient, wie man auch gut vorbereitet ist, wenn einmal etwas nicht so läuft, wie es eigentlich üblicherweise ist. Man hat viel schnellere Anpassungsfähigkeit, weil eben das Team schon, wenn die jeden Tag auf der Selbstorganisation schafft, ist sie wie so trainiert, um halt auf abweichende Situationen auch besser können zu reagieren. Und das ist ein grosser Vorteil auch von der Selbstorganisation. Von der Begrifflichkeit ist immer so ein bisschen das Thema, was ist jetzt der Unterschied zwischen Selbstorganisation und Agilität? Ist Agilität übergeordnet zur Selbstorganisation oder untergeordnet? Und da bin ich zum Teil auch am Hadern mit mir selber, wie ich das soll irgendwie einordnen. Im Prinzip kann es durchmischt sein oder man kann sagen, okay, der Überbegriff ist eine Art Selbstorganisation und dort drin erlaubt es Agilität, aber das ist sehr schwierig zum das definieren. Ich nehme mal an, dass ich nicht der Einzige bin, der da einen gewissen Challenge hat, um das richtig zuzuordnen.
Ist denn Selbstorganisation grundsätzlich branchenunabhängig? Weil Agilität, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, wird viel in der Software oder in der IT-Branche eingesetzt. Wie sieht es bei Selbstorganisation aus? Kann man da, ich sage jetzt mal, als Handwerksbetrieb vielleicht sich selbst, also in die Richtung Selbstorganisation hineingehen? Oder gibt es da gewisse Branchen, wo eher das so quasi wie so ein bisschen geeigneter ist und Branchen, wo halt weniger in dem Sinn auf Selbstorganisation quasi reagieren könnte? Oder?
Ja, gibt es immer, wird es auch in Zukunft höchstwahrscheinlich noch länger geben. Es ist ganz klar, dass Betriebe mit Fließbandarbeit weniger Möglichkeiten und Raum für Selbstorganisation oder Agilität zulassen. Sind vor allem dann wirklich die Berufe in der Dienstleistungsbranche, gerade im Speziellen natürlich Software, IT allgemein, dort ist natürlich ein riesen Potenzial, aber auch Bedarf eben an Selbstorganisation. Da hingegen im Handwerksbetrieb und auch gerade wenn er noch so Inhaber geführt ist über Generationen hinweg, ist es sicher so, dass man die Selbstorganisation zuerst irgendwo muss Möglichkeiten identifizieren, wo dass man sie überhaupt kann einsetzen. Aber ausgeschlossen ist das sicherlich nicht. Also auch irgendwie vielleicht ein Unternehmen, ein KMU, wo vielleicht, sagen wir, Elektroinstallationen anbietet. Selbst dort kann man in der Vorgehensweise, wie sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin organisiert, kann man natürlich auch einen gewissen Spielraum lassen, wenn die Rapporte ausgefüllt werden oder wie jetzt die Person am besten all ihre Aufträge organisiert oder ob das nach wie vor vielleicht zentral über irgendeine Dispositionsleiterin oder einen Leiter geht, das muss man dann halt definieren. Aber man darf Mut haben, auch als nicht klassischer Betrieb, wo eine Selbstorganisation könnte funktionieren, auch mal das ausprobieren, schauen, wie sich das implementieren lässt. Und es ist nicht ein Must. Keine Firma und kein KMU ist verpflichtet, um sich vollständig anzupassen und zu sagen, jetzt ab morgen machen wir noch eine Selbstorganisation. Nein, das wird auch nicht gelingen. Es ist nicht überall die Gelingensvoraussetzung gegeben.
Ich würde die letzten paar Minuten, ehrlich gesagt, Andreas, noch über das Buch Selbstorganisation ein bisschen tiefer darauf eingehen. Und zwar, mich würde interessieren, was euch eigentlich so ein bisschen dazu bewegt hat, oder wie sind ihr dazu gekommen, in dem Sinn, dass so ein Buch zu schreiben, so, beziehungsweise so ein Buch rauszugeben?
Ja, super Frage. Ich habe mich gefreut auf die Frage. Ich habe schon darauf gewartet. Und ja, das ist wirklich lustig. Wir sind ja alle vier sind in der SGO sind wir engagiert. Und wir haben verschiedene Funktionen. Zum Beispiel der Markus Sulzberger war lange Präsident, ist jetzt Ehrenpräsident. Und der Adrian Dettwiler und der Stefan Lenz sind schon lange dabei. Wir machen auch immer wieder alles miteinander. Und das ist ein tolles Team. Und wir haben uns da aus der Community of Practice von Unternehmensentwicklung raus, haben wir uns mal bei entweder ist es ein Kaffee oder ein Apro, ich weiß es nicht mehr so genau, haben wir gesagt, da das das Thema, das schon dazu mal, ja, das ist fast ein disruptives Thema, da liest man so viel und redet so viel drüber und irgendwie fehlt aber der Bezug zu Praxisfällen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen doch ein Buch. Und das ist dazu mal mehr so ein bisschen beiläufig, haben wir gesagt, komm, wir machen das Buch. Und dann haben wir das aber konkret verfolgt und haben uns als Projektteam zusammentun. Und dann, wie das halt so läuft in einem Projekt drin, haben wir dann einmal versucht herauszufinden, ja, wer könnte da passen als Autor. Und dank einem grossen Netzwerk, da bedanke ich mich auch herzlich bei meinen Herausgeberkollegen, haben wir da ein paar ganz tolle, paar tolle Firmen und auch ein paar tolle Wissenschaftler können gewinnen, die da im Buch jetzt verewigt sind.
Cool. Der ganze Prozess, einfach so schnell, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie lange geht das von der Idee, bis du jetzt das, jetzt hast du es auch in der Hand, oder? Man sieht es zwar nicht, weil wir ja nur Audio aufnehmen, ich habe es auch schon bei mir. Wie lange geht es?
Da kann man keine richtige Grösse angeben. Also was man muss sagen, wir haben ja 18 verschiedene Beiträge und das kommt von fast 18 Autoren. Und das hat entsprechend auch lange gedauert. Also wir sind über 2 Jahre lang dran gewesen. Da fährt man an den Prozess. Wir haben dann den Verlag, da haben wir auch Glück, mit dem Versus Verlag haben wir natürlich eine super Zusammenarbeit gehabt. Wir sind extrem dankbar, dass die uns so unterstützt haben während dem ganzen Projekt. Und dann muss man mit den Autoren, das kann man sich so vorstellen, jeder von uns, 4 Herausgeber, liest jeden Beitrag und gibt Feedback, dann geht man zurück zu den Autoren und schafft an diesem Beitrag, tut überarbeiten. Und das braucht halt einfach Zeit. Und ich glaube, das ist realistisch, wenn man wirklich so einen Schinken in dieser Grösse rausgeben will, dann braucht man schon eine gewisse Zeit. Man kann aber auch schneller machen. Also wenn man natürlich weniger Autoren hat oder sicher, und das müssen wir auch sagen, also wir selber sind auch Selbstorganisation geworden. Wir haben uns natürlich individuell untereinander organisiert. Jeder hat seine Aufgaben gehabt, da hat man sich wieder getroffen und hat konsolidiert. Wir haben auch gelernt aus dieser Reise. Vielleicht für die zweite Auflage, je nachdem, sind wir dann vielleicht schneller. Oder können anknüpfen an bereits bestehenden und so weiter. Aber ja. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sorry, dass ich unterbreche, sehr, sehr eine spannende Zeit gewesen. Tolle mit den bekannten Höhen, Tiefen, Meinungsverschiedenheiten, die man hat. Und wir haben uns immer wieder gefunden. Wir sind jetzt auch super stolz, dass wir so ein Buch können rausgeben.
Das darf er auch sein. Und ich glaube, auch je mehr, ich sage jetzt mal, Schnittstellen das heißt, desto komplexer wird es. Das ist ja so. Und desto mehr Zeit braucht man. Ich würde das auch gerade als Abschlusswort nehmen. Aber gleich noch die letzten paar Minuten nutzen, um Tipps zur Förderung von der Selbstorganisation für Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf den Weg geben. Was sind so ein bisschen die Top 3? Weil 3 können wir uns merken. Wenn es 3 gibt, vielleicht gibt es auch mehr, vielleicht gibt es auch weniger. Wo du würdest sagen, ja, das müsst ihr, wenn ihr wollt, Selbstorganisation fördern, dann müsst ihr auf das, das und das schauen.
Ja, ich glaube, die 3 Punkte richten sich jetzt vor allem an Führungsfachleute, weil dem kommt eine besondere Bedeutung zu. Ich denke, es ist wichtig, dass eine Führungsfachperson transparent ist, dass sie Informationen bereitstellt, wo dann ein Team kann damit arbeiten, selbstständig und selbstorganisiert. Das ist sicher sehr wichtig. Was wir auch schon miteinander besprochen haben, man muss von der Ich-Zentrierung muss man sich distanzieren. Man muss wirklich können loslassen, damit das Team auch kann sprudeln von Ideen, dass die auch produzieren können und man muss sicher das Vertrauen haben. Und nur so hat man dann Potenzialentfaltung von jedem Einzelnen. Und vielleicht noch als Drittes, es ist wichtig, auch wenn man immer von Selbstorganisation redet, es geht nicht ohne klare Regeln. Man muss irgendwo einen Rahmen abstecken, muss das definieren oder zumindest darüber reden innerhalb von einem Betrieb. Also eine Kultur schaffen, was alles in dieser Selbstorganisation gilt und was nicht. Und dann glaube ich, kommt es gut.
Sehr gut. Andreas, gibt es sonst noch irgendetwas, was du möchtest mit auf den Weg geben? Das kann zur Selbstorganisation sein, das kann aber auch ganz generell sein für Zuhörerinnen und Zuhörer.
Nein, ist im Fall gut. Ich musste jetzt gerade kurz überlegen. Ich habe mich gefreut, dass ich da etwas erzählen darf über Selbstorganisation. Wir haben sicher auch noch andere Themen. Wer weiß, vielleicht haben wir wieder mal Gelegenheit. Also mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Und ich wünsche deinen Hörerinnen und Hörern auch viel Spass und gute Unterhaltung, wenn sie den Podcast dann hören.
Merci vielmals für deine Zeit, Andreas. Ich werde den Link zum Buch in die Shownotes packen. Der ist über Aurel Füssli, Ex Libris, halt einfach überall erhältlich, vermutlich. Du nickst, genau. Und ja, wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Und merci nochmal für deine Zeit.
Dir ist danke. Herzlichen Dank, Stefano.
Danke, tschüss, tschüss. Stopp, hat dir der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn bitte und schicke ihn an Kolleginnen und Kollegen weiter, wo du das Gefühl hast, die könnten davon profitieren. Die Bewertung vom Algorithmus hängt sehr mit eurer Interaktion ab und der Algorithmus schlägt dann natürlich an potenzielle neue Zuhörer vor. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen spannenden Gast hast, wo du gerne würdest wollen, in diesem Podcast hören, dann bin ich immer offen für Empfehlungen. Du kannst mich unter stefano@reka.consulting kontaktieren und mir eine Mail schreiben und sagen, hey, kontaktier doch mal den Gast. Und wer weiß, vielleicht ist ja das der nächste Gast in einer Folge, die du wirst anhören. Ich möchte dich an dieser Stelle auch dazu ermutigen, mich auf LinkedIn zu kontaktieren, dich mit mir zu vernetzen. Dort tue ich wöchentlich spannende Beiträge zu verschiedensten Themen um die digitale und die persönliche Transformation und die Herausforderungen für KMUs posten. In dem Sinn, merci vielmals, dass du bis zum Schluss zugelassen hast und ganz einen schönen Tag.